Und dann packt dieser Ameisenbär auf einmal solche Ninja-Moves aus. Also wirklich, die haben mir das danach nochmal in Zeitlupe gezeigt, weil man eigentlich gar nicht sieht, was abgeht. Und selbst in Zeitlupe kann man kaum erkennen, wie dieser Ameisenbär rumwirbelt und seine Krallen auspackt.
In Namibia, wo die größte Gepardenpopulation der Welt lebt, da konnte man zeigen, dass die beste Versicherung gegen einen Gepard, der Haustiere reißt, ein Gepard ist, der keine Haustiere reißt. Das heißt, wenn man einen Gepard auf seinem Gelände hat, der kein Interesse an Haustieren hat, sollte man alles daran setzen, den zu schützen, weil der nämlich alle anderen Katzen im Zaum hält.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sitze ich nicht im Wald, sondern in Köln im Studio und vor mir sitzen zwei Wildtierbiologinnen, nämlich Frauke und Lydia vom Podcast Tierisch. Herzlich willkommen.
Ja, hi Peter, schön, dass wir da sind.
Wunderbar, dass es klappt.
Und ihr habt ein tolles Anreisegefährt gehabt, nämlich, genau. Möchte ich vielleicht selber sagen.
Genau, wir sind schön mit der Rheinseilbahn angereist, weil unser kleines Podcast-Studio ist ja in meiner Wohnung und die liegt auf der anderen Rheinseite. Haben wir gedacht, komm, wir machen es mal richtig.
Stimmt, zwischen Wohnung und Studio liegt kein Wald, sonst wären wir natürlich durch den Wald gegangen.
Aber ja, Bäume, dazu können wir vielleicht nachher nochmal kommen. Und es gibt hier natürlich auch jede Menge Tiere, aber das wisst ihr ja selber noch viel besser als ich. Deswegen frage ich euch erstmal nach eurem schönsten Walderlebnis. Frauke, magst du anfangen?
Mein schönstes Walderlebnis, ich bin ja Tropenbiologin und mein schönstes Walderlebnis ist deshalb, glaube ich, auch in tropischen Regenwäldern gewesen. Egal, im Amazonas oder ja, vielleicht eigentlich wirklich im Amazonas, als ich mal neben einem, ja, vielleicht 1000 Jahre alten Paranussbaum stand. Und das ist so mächtig und so beeindruckend. Das ist ein ganz großartiges Walderlebnis.
Genau, ich finde es auch schwierig, das genau zu sagen, weil ich habe ein tolles Walderlebnis im deutschen Wald. Und zwar haben wir uns nachts ganz still auf eine Bank gesetzt, ich und mein Freund. Und dann kam ein Dachs angelaufen. Und das war super, super besonders für mich, weil das für mich eines der Wildtier-Highlights in Deutschland ist. Und mein anderes Erlebnis ist auch im Regenwald. Ich bin ja auch Tropenökologin. Und da haben wir so eine ganz, also das ist eigentlich in dem Moment war es ganz schrecklich. In der Rückschau ist es dann schön, wie es oft im Regenwald so ist. Also da haben wir ganz tief im Regenwald übernachtet und es war so eine wilde, regnerische Nacht. Und dann kam so ein Riesengürteltier und hat gegen die Pfosten der Hütte getreten. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es
wie
nicht.
Wie groß ist ein Riesengürteltier? Muss man Angst haben?
Ja, das ist schon so ein Meter groß. Das ist ein Riesenvieh. Ja. Und das war schon eine ganz besondere Nacht.
Also wenn ich jetzt die Deutsche Bahn nach ihrem schönsten Walderlebnis fragen würde, würden die sicher keinen Dachs nennen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt. Die Deutsche Bahn hat ja große Probleme mit Dachsen.
Ah ja, ja, ist das so? Ja, nee, das habe ich noch nicht gehört.
Eine ganze Bahnstrecke, glaube ich, schon seit Jahren stillgelegt, weil Dachse da ihre Bauten, ich glaube, über 100 Löcher da reingebuddelt haben und der ganze Damm wohl absackt und die Bahnstrecke komplett saniert werden muss. Also,
guck mal, Frauke, am Ende ist es die Bahn gar nicht schuld.
Ich denke immer, das ist genau, wenn ich nach Köln fahre und so viel Verspätung habe, denke ich immer, es wäre die Bahn. Jetzt stellt sich raus, womöglich
der Dachs. Es war der Dachs, aber nicht der mit X. Da kann auch manche Sachen zum Absturz bringen. Aber gut. Als ich überlegt habe, was bespreche ich eigentlich mit euch? Ihr skriptet euren Podcast ja auch nicht, mache ich ja auch nicht, ne? Sondern immer drauf los und das geht euch ja auch ganz prima. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, was kann ich euch denn fragen, was ich selber noch nicht so weiß? Und dann bin ich mal drauf gekommen auf das Thema schwule Tiere und nicht-binäre Tiere.
Ach so.
Weil wir haben ja, bei uns in der Gesellschaft wird das ja sehr diskutiert, gerade nicht-binäre Menschen, woke und so weiter, ist ja alles zumindest in rechten Kreisen schwer in der Kritik. Und die Frage ist das eine in Anführungszeichen Modeerscheinung bei Menschen, so wird es ja zumindest von bösen Menschen kolportiert, oder gibt es das nicht sowieso in der Natur? Das wollte ich euch mal fragen. Mhm.
Das gibt es auf jeden Fall in der Natur. Also bei ganz, ganz vielen Tierarten ist es bekannt, dass also erstens, dass es homosexuelle Tiere gibt, gibt es also teilweise auch sehr lange Paarbeziehungen, weil die zum Beispiel, wenn es zwei Männchen sind, häufig sehr, sehr guten Revier verteidigen können gemeinsam. Weil
die vergnügen sich dann zwischendurch und verteidigen oder?
Naja, das ja, kann so und so sein. Und bei den Non-Binären, es gibt ja zum Beispiel viele Fische, bei denen sich abhängig von ihrer Größe das Geschlecht wandelt im Laufe ihres Lebens.
Genau, eben. Also es gibt ja auch, aber es gibt ja auch viele Tiere, die einfach von Haus aus Zwitter sind. Und also ich würde sagen, im Tierreich gibt es immer alles. Und man kann immer sehr überrascht und sehr begeistert sein und eben auch sich, also eben sich auch Gedanken darüber machen, so ja, was ist eigentlich normal? Also die Menschen sind ja immer der Meinung oder haben so eine Vorstellung davon, was normal ist, aber die ist eigentlich völliger Blödsinn. Und im Tierreich sieht man oft, wie bunt das Leben eigentlich sein kann.
Sie haben das mal zumindest gehört von Hühnern. Das ist, glaube ich, auch in Jurassic Park in dem Film aufgegriffen worden, dass Hühner ihr Geschlecht ändern können. Also wenn kein Hahn dabei ist, ich habe das gehört.
Ihr seid nee, das stimmt nicht. Also Hühner können nicht ihr Geschlecht, genau, das ist ein Märchen. Es ist tatsächlich so, dass sie ihr Verhalten ändern. Mhm. Also es kann dann sein, dass eine Henne sich quasi benimmt wie ein Hahn, aber sie ändert nicht ihr Geschlecht.
Also da können dann keine befruchteten Eier rauskommen.
Bei Vögeln, bei Säugetieren, wahrscheinlich auch bei Dinosauriern ist das Geschlecht ja genetisch festgelegt. Und das kann man nicht ändern. Genau. Wir fangen auch immer mit was an, nämlich mit einem Tiergeräusch. Wir waren so aufgeregt, dass wir jetzt heute in das tolle Studio hier kommen, dass wir ganz vergessen haben, ein eigenes Tiergeräusch mitzubringen. Aber wir haben gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch gehört, du bist in der Lage, uns ein Tiergeräusch vorzumachen, was wir dann jetzt mal schön raten können.
Also das Vorgespräch war natürlich ein bisschen anders. Ne? Ihr habt gesagt, ob ich eins könnte und ich habe gesagt, ich glaube nicht. Vielleicht probier mal was. Also nur um die Latte mal ein bisschen tiefer zu legen.
Nein, wir erwarten jetzt ein perfektes Geräusch.
Und zwar
Ich habe eine Idee.
Ja. Und? Aber ich auch, aber es fällt mir gerade nicht so richtig ein.
Huftier?
Ja.
Ein Cervider, ein hirschartiges Tier. Der kleinere von den Hirschen bei uns. Ein männliches Reh, ein Rehbock.
Ja.
Aber die machen doch aber auch einen anderen Ruf. Die bellen doch auch.
Das war doch Gebell.
Der ist so lauter irgendwie.
Ich hab's versucht so. Ich habe ja gesagt, ich kann's nicht so gut. Also, wobei, das machen die Weibchen auch. Ne? Das ist das Schrecken, also ist ja der Warnruf von denen. Und viele Leute denken, es wäre ein Hund. Also wenn sich das jetzt nicht angehört hat wie Hundegebell, dann war es nicht so ganz gut. Also, alle, super. Die jetzt zuhören, hört das lieber mal auf irgendeine Sounddatei im Internet.
Also, auch in dieser Nacht, in der wir eben nachts im Wald saßen und dieser Dachs vorbeikam, manchmal hat man ja so Nächte im Wald. Ich gehe tatsächlich gerne nachts in den Wald, weil dann fühlt man sich nochmal viel mehr zu Gast in der Natur. Und das war so eine wilde Nacht. Das war irgendwie so die erste warme, sommerliche Nacht. Und die Geräusche, also man hörte Käuzchen rufen und es war richtig akustisch auch was los. Und da hörten wir eben auch die Rehböcke bellen und man hörte auch, dass es so richtig weit ging. Also man hörte dann das Echo. Also das war so richtig so, und es ging dann so einmal quer durchs Tal. Das war auch echt toll.
Genau, und nur dazu, wie Tiere rufen. Also ich habe ja ganz lange in Westafrika gearbeitet. Unsere Forschungsstation war auch im Wald. Und da gab es nachts manchmal, obwohl wir da ja sehr lange gearbeitet haben, eigentlich die meisten Geräusche kannten, plötzlich gab es mal so ein ganz unbekanntes Geräusch. Und es waren ja nicht plötzlich unbekannte Tiere da. Also Tiere, deswegen wahrscheinlich ist dein Rehbockbellen super gemacht worden. Und wir finden garantiert einen Rehbock, der genauso bellt wie du.
Und ihr habt aber nie rausgefunden, was das für ein Tier war.
Nee, wir hatten also tatsächlich einmal, wir hatten ein Tier, es hat ganz furchtbar, also es hat so geschrien und dann haben unsere Angestellten gemeint, ich bin gerne bereit, das zu glauben, dass es ein Elefant in Wehen war und dass es quasi die Geburt eines Elefanten war und das Weibchen da eben ja offensichtlich ein bisschen in den Wehen lag und die meisten anderen, also erstens haben die meisten Säugetiere damit ja gar kein Problem, weil sie sehr, sehr kleine Jungtiere haben. Da flutscht es bei der Geburt ja nur so und natürlich haben die meisten Säugetiere kein Interesse daran, dass irgendjemand mitbekommt, dass sie gerade ein Junges geboren haben. Aber bei Elefanten könnte man sich das natürlich vorstellen, weil die ja eigentlich keine natürlichen Feinde haben und da könnten die auch ruhig mal bei der Geburt ein bisschen Lärm machen.
Und da machen ja auch Menschen ganz andere Geräusche, als Menschen eigentlich machen.
Ja, apropos andere Geräusche. Du hast ja erzählt, Lydia, von der Nacht, wo alles so schön ruhig ist und was bist am liebsten draußen. Das kann auch gefährlich werden. Und zwar gab es jetzt neulich einen Zeitungsartikel über einen 80-jährigen Jäger. Der ist verurteilt worden, weil er 3 Pferde geschossen hat.
Oh.
Und zwar aus Versehen. Also er wollte eigentlich Füchse schießen, ist ja schade genug.
Okay.
Und hat also einen Fuchs geschossen und dann war in seinem Nachtzielgerät noch 3 weitere Leuchtpunkte, auf die er auch noch draufgehalten hat.
Okay.
Weil er dachte, okay, das ist irgendwas Warmes. Das scheint auf 4 Beinen zu laufen. Also,
okay.
Hätte es auch nur sein können.
Hätte auch
ist wirklich, also, es ist, Tatsache, aber, ist wirklich
ja.
schlimm. Ne?
Ja, ich laufe in der Regel auf 2 Beinen, aber.
Naja, aber wenn ihr nur einen kleinen Wärmepunkt sucht.
Ja, der ist nur noch den Wärmepunkt. Ja. Da leuchtet irgendwas, puff.
Und Brille nicht an, vielleicht.
Schwierig. Okay. Ne? Also, und wenn man sich überlegt, wie weit so Kugeln fliegen, so 5 Kilometer, das ist dann, ich finde das immer ein bisschen schwierig, in so einem dicht besiedelten Land so durch die Gegend zu ballern. Ne?
Ja.
Und Leuten, die möglicherweise gar nicht mehr Auto fahren dürften, und sicher nicht mehr jagen sollten. Ne?
Ja.
Definitiv.
Das stimmt.
Und da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage. Mir hat mal ein Kollege erzählt aus der Pfalz, wenn bei ihm ein Luchs im Revier ist, das merkt er als allererstes an seiner Hauskatze, die dann nicht mehr vor die Tür geht. So, die Hauskatze spricht wahrscheinlich kein Luchsisch. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Die Frage ist, wie spricht sich sowas rum?
Also ich würde mal davon ausgehen, das spricht sich in diesem Fall sehr wahrscheinlich olfaktorisch rum. Luchse und Hauskatzen und Wildkatzen sind eng genug verwandt miteinander, dass diese Kommunikation, diese olfaktorische Kommunikation noch funktioniert. Also ja, die gehen evolutiv noch nicht so lange getrennte Wege, dass das nicht mehr geht. Vielleicht ganz kurz darf ich einen kurzen Exkurs machen nochmal nach
natürlich.
Afrika und außerhalb vom Wald, aber weil was nämlich super interessant ist mit Geparden in Afrika, wir haben ja eigentlich jetzt eben schon so ein bisschen, also obwohl es ja kein Mensch-Tier-Konflikt, wenn der Jäger ein Pferd erschießt, aber wir haben ja häufig solche aus Sicht der Pferde auf jeden Fall ein Mensch-Tier-Konflikt gewesen und tatsächlich, also wir haben ja auch, weil du Jäger angesprochen hast, viele Leute finden es dann problematisch, dass jetzt bei uns auch solche Beutegreifer zurückkehren, finden, dass sie dann viel weniger Rehe jagen können oder dass eben ihre Haustiere da gefährdet sein können. Und in Namibia, wo die größte Gepardenpopulation der Welt lebt, da konnte man zeigen, dass die beste Versicherung gegen einen Gepard, der Haustiere reißt, ein Gepard ist, der keine Haustiere reißt. Das heißt, wenn man einen Gepard auf seinem Gelände hat, der kein Interesse an Haustieren hat, sollte man alles daran setzen, den zu schützen, weil der nämlich alle anderen Katzen im Zaum hält. Und so ist es, also auch da scheint diese Kommunikation zu funktionieren und das ist hier vielleicht genau das Gleiche gewesen.
Und dann gibt es ja auch noch so diese interessanten Studien zur Landscape of Fear, also wie sich die Bewegungsmuster von Wildtieren und ganz offensichtlich dann auch Haustieren eben ändern, wenn ein Raubtier in der Gegend ist. Da gibt es bei mir, also ich forsche ja in Brasilien, im Pantanal und da gibt's auch die beginnen gerade eine sehr interessante Studie mit Jaguaren und Pumas. Also das ist bei denen schon interessant, weil die beiden gehen sich auch aus dem Weg, also in dem Fall vor allem der Puma dem Jaguar, weil der Jaguar ist der Top-Predator, der Puma muss ein bisschen gucken, dass er da dem ausweicht, aber eben auch zum Beispiel Pekaris, das sind die wilden Schweine, die wir da haben, da kann man eben auch sehen oder man vermutet, dass die sehr andere Bewegungsmuster haben, wenn Jaguare in der Gegend sind und das kennt man ja auch aus dem Yellowstone-Nationalpark, diesen totalen Klassiker, ne?
Also ist ja einer der Gründe, warum tatsächlich das Wiedererstarken von Wildtierpopulationen den Wald fördern kann und die Renaturierung von Wäldern, weil Wölfe zum Beispiel natürlich nicht irgendwie großartig was mit Bäumen machen, aber sie beeinflussen die Habitatnutzung von Huftieren, die dann ja unter Umständen junge Bäume oder durch das Schälen von Bäumen einen Schaden da hervorrufen können. Und genau, ich würde auch denken, die Katze, die hat da eine wie hast du gesagt, Landscape of Fear im Kopf.
Aber das würde mich auch mal bei Vögeln interessieren, weil die normalen Singvögel werden ja in Deutschland zumindest nicht bejagt. Ne? Also Rabenvögel schon, immer noch leider, aber alles, was kleiner ist, Meisen und Finken und so weiter nicht. Und die sind im Garten viel zutraulicher als draußen in der Landschaft. Also draußen in der Landschaft haut quasi alles ab. Mhm. Ne? Und also auch Arten, die nicht bejagt werden. Also passt das in diese Landscape of Fear, dass sich das insgesamt so eine Stimmung da ist, hier schleichen große Raubtiere rum, die keiner so richtig einordnen kann, oder gibt es das nicht? Weil das ist nur so mein persönlicher Eindruck, ne? Wenn ich die Distanz sehe, also ich komme, wir haben 200 Meter weiter entfernt unsere alten Pferde stehen, da komme ich im Leben nicht so nah an Vögel dran wie bei uns im Garten. Ne? Mhm.
Also ich glaube, zum einen greifen wir als Menschen natürlich auch in die Evolution ein. Also das heißt, wenn wir hier Spatzen in der Stadt haben, es können nur die Tiere hier sein, deren genetisches Set so ist, dass sie keine große Angst vor Menschen haben. Also anders kann man als Vogel nicht in der Stadt leben. In freier Wildbahn haben wir dann...
Oder also nur zum Eingreifen, das heißt, also die Spatzen, die sich nicht trauen, so hier am Wallraffplatz, die Kuchenkrümel vom Teller so nehmen.
Die überleben die hier ja nicht. Genau, so. Die würden verhungern oder die wären halt so dauerhaft so massiv gestresst durch die permanente Anwesenheit von Menschen. Also die kann es hier nicht geben. Es kann nur die Subpopulation hier geben, die so ein genetisches Set hat, große Akzeptanz von Menschen.
Also züchten wir quasi, jetzt nur mal ganz vorsichtig ausgedrückt, bei uns im Garten, oder nehmen wir Einfluss auf die Evolution der Vögel? Also auf bei uns im Garten sind möglicherweise Vögel, die schon ein bisschen anders drauf sind.
Auf jeden Fall. Also nicht nur, was die Akzeptanz von Menschen anbelangt, sondern zum Beispiel auch was ihren Gesang anbelangt. Genau, wir sind ja hierher gelaufen an, ich weiß gar nicht, wie heißt die untere Kanalstraße? Oder
innere
Kanalstraße. Also super laut. Als Vogel kann man da nur ein Revier haben, wenn man wirklich super laut ruft und wenn man sogar bestimmte Frequenzen weglässt, die man bei diesem Lärm sowieso nicht mehr hören würde. Mhm. Also da beeinflussen wir und die Evolution.
Genau, da sind wir ja quasi schon in einer Form der Artbildung drin, wo man eben denkt, irgendwann werden sich diese Stadtvögel eben nicht mehr mit den Landvögeln verpaaren, weil sie eben so anders singen, dass sie sich quasi nicht mehr miteinander unterhalten können.
Mhm. Tja. Genau, und dann, aber dann, wenn wir nochmal in den Wald gucken, ist es wahrscheinlich schon so, dass natürlich Tiere da auch aufmerksamer sein müssen. Also obwohl, ehrlich gesagt, bei Singvögeln, die müssen ja eigentlich hauptsächlich auf Katzen aufpassen
auch, dass sie groß gewildert werden, glaube ich jetzt nicht. Also wir sind ja nicht hier in Italien oder sonst wo Leute sowas essen. Ne? Also das habe ich zumindest noch nicht gehört. Ne? Also das ist das, was mich wundert, ne? Dass die Distanz so groß ist. Und wir wohnen zum Beispiel in einem alten Forsthaus im Wald. Kann natürlich trotzdem sein, dass, wir haben ja Futterstellen, logischerweise, sonst kämen ja gar nicht die Vögel, dass sich dann trotzdem nur die Vögel eben da aufhalten, die sich angepasst
haben. Und natürlich, wir blicken ja auf was wir jetzt sehen, ist ja ein Schlaglicht auf die jetzige Evolution, aber wir müssen ja eigentlich weit zurückblicken. Mhm. Und da kann man natürlich auch sagen, heute werden im deutschen Wald keine Singvögel mehr gejagt, aber unsere Vorfahren vor nicht allzu langer Zeit haben das vielleicht noch gemacht. Und auch da haben wir natürlich in die Evolution eingegriffen. Nur die Arten, die dann da ordentlich Angst hatten vor Menschen oder die Individuen, das genetische Set, das gibt es noch. Die anderen sind eben doch in der Pfanne gelandet.
Mhm. Und darum bleiben die eben auch trotzdem in gewisser Hinsicht scheu, ne? Also ich denke mir dann, meine Vögel auf dem Balkon, ich habe auch eine Futterstelle und so. Und ich denke dann immer, ach Mann, ihr könntet aber auch mal ein bisschen zahmer sein, ne? Weil dann sind sie halt doch sehr, sehr ängstlich, weil das wahrscheinlich dann doch genetisch so tief verankert ist.
Und da muss man ja ganz grundsätzlich sagen, das Tier, was eine potenzielle Beute ist, bei einem Fehler verliert es sein Leben. Das Tier, das der potenzielle Beutegreifer ist, wenn der einen Fehler macht, verliert er nur ein Essen. Und wenn ich mir das angucke, also habe ich ein Essen verloren oder mein Leben, dann ist der evolutive Druck, mal ein Essen zu verlieren, nicht groß. Aber der evolutive Druck, sein Leben nicht zu verlieren, der ist halt sehr, sehr hoch.
Ja. Gut, ich mache mal einen Sprung auf die Galapagos-Inseln, also ganz weit weg von dem, was ihr macht.
Also ganz überraschend rein, aber echt
Hubballer. Da gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es so ein paar Kakteen und ein bisschen Grasbüschel ungefähr, also auf jeden Fall kein Wald, soweit ich weiß.
Ja, so Mangrovenwälder gibt es teilweise.
Es gibt dort sehr zahme Tiere. Jetzt ist es ja natürlich nicht so, dass auf den Galapagos-Inseln nie Tiere getötet worden sind von irgendwelchen seefahrenden Menschen als Proviant oder so, aber zumindest nicht so viel, dass sie ihre Scheu verloren hätten. Und meine Frage ist, also ich bin ja kein Jagdbefürworter, im Gegenteil, ich finde, Jagd gehört abgeschafft. Mein Traum wäre natürlich, wenn das dann irgendwann mal käme, also ich bin kein Utopist, das werde ich nicht mehr erleben, aber wenn es denn mal soweit wäre, wie schnell, was würdet ihr schätzen, wie lange dauert es, bis die Tiere wieder zahm werden?
Sehr gute Frage.
Ich vermute lang. Ich glaube, es sitzt tief. Also, wobei, wenn ich dann, also wenn ich ans Pantanal denke, eben an mein Forschungsgebiet, in Brasilien wurde ja bis Anfang der 70er Jahre gab es die Wildtierjagd, auch in großem Maße, ne? Die Leute haben die Hirsche gejagt und alles gejagt. Und dann sind zwei Sachen passiert. Also es gab das Washingtoner Artenschutzabkommen. Das heißt, es durfte nicht mehr gehandelt werden. Und es gab ein generelles Jagdverbot in Brasilien. Also in Brasilien darf es keine Jagd geben. Auch wie? Nicht auf Hirsche, auf keine wilden Tiere. Auch nicht
im Amazonas? Also, nein, oder nur nirgends.
Nirgends. Das ist alles illegal, was da, wenn also gejagt wird. Ist es, das Einzige, was man bejagen darf, sind so ausgewilderte Hausschweine, so Strofa. Das ist eben keine native Tierart. Aber native Tiere dürfen nicht gejagt werden. Und das ist interessant, also dann hat es natürlich eine Weile gedauert, bis das dann wirklich auch bis ins Pantanal durchgesickert ist. Das ist weit weg von allen Städten und so. Das ist so ein bisschen wilder Westen, da macht jeder, was er will. Mittlerweile wird aber wirklich nicht mehr gejagt. Und da sieht man, das sieht man an den Hirschen. Bei uns, also wir haben verschiedene Hirscharten, so kleine Spießhirsche und die Pampashirsche, und die sind mittlerweile total entspannt. Also wir haben auch so eine kleine Gästelodge, wenn wir da mit Gästen langfahren und wir bleiben halt so 2 Meter neben dem Hirsch stehen, dann sind die immer total geflasht, dass die eben nicht erschrecken. Und das Interessante ist aber, also die haben sich jetzt innerhalb dieser 50 Jahre irgendwie dann doch daran gewöhnt. Das Interessante ist aber, dass es auf Nachbarfarmen teilweise ganz anders ist, wenn es dort Hunde gibt. Mhm. Bei uns gibt es eben aus guten Gründen keine Hunde, weil wir haben Tourismus, wir wollen zahme Tiere haben. Aber auf den Farmen, auf denen es Hunde gibt, da sind alle Tiere sehr viel scheuer. Also sowohl die Hirsche als auch die Katzen, was für die Leute den Vorteil hat, sie können zum Beispiel Hühner halten. Also bei uns, wir haben 8 Versuche gestartet, Hühner zu halten. Dann kam immer Ocelot, Fuchs, Schlange, irgendjemand kam immer und hat die Hühner gefressen. Naja. Und
mit dem Zahmwerden, es kommt noch ein bisschen drauf an, ob wir uns dann selber Mühe geben oder nicht. Also wir haben ja sehr viel wissenschaftliche Erkenntnis, jetzt gerade bei zum Beispiel Menschenaffen, haben wir ja durch habituierte Schimpansen, Gorilla, Pavian-Familien, was auch immer. Und das bedeutet, dass wenn man sich als Mensch engagiert, die Tiere zahm zu machen, also nicht indem man sie anfüttert, sondern indem man einfach versucht, ihre Akzeptanz zu erhöhen, dass Menschen dabei sind, dann geht es, dauert immer ein paar Jahre. Bei Pavian kriegt man es, glaube ich, so in 3 Jahren hin. Bei den ersten Schimpansen in Westafrika hat es, glaube ich, 15 Jahre gedauert. Aber am Ende sind die Tiere, also die Forscher haben immer gesagt, ja, für uns, die sehen uns wie ein sich bewegender Baum. Also wir laufen da halt rum, aber die nehmen uns gar nicht mehr groß zur Kenntnis. Und da hat man sich natürlich engagiert, um die an den Menschen zu gewöhnen.
Wie ist es denn in deinem Garten? Hast du schon irgendwelche Zähmungserfolge gefeiert? Oder in einem Wald?
Also auf jeden Fall. Und zwar mit einer Krähe, die wir schon seit über 10 Jahren kennen. Mhm. Und die werden ja noch geschossen. Das heißt, die sind ja besonders misstrauisch. Da gibt es ja so ganze Jagdgesellschaften, die rumreisen in Deutschland und Krähen abballern.
Wirklich? Davon habe ich auch noch nie was gehört.
Stand mal im Spiegel im Großartikel drin. Und deswegen sind die halt ganz, ganz besonders misstrauisch. Ne? Und die werden natürlich auf der anderen Seite auch sehr alt. Und die, also wir haben sie Coco genannt, es stellte sich aber dann raus, es ist ein Er. Das haben wir aber erst dadurch festgestellt, dass sie bei uns mal im Garten gebrütet haben auf dem Baum. Also wir haben ganz viele alte Bäume und dann kam es ja erst sehen. Ah, stimmt.
Aber gut, dass ihr einen genderneutralen Namen gewählt hattet. Ich hatte mal einen Ameisenbären, der hieß Klaus und kam auf einmal mit Baby aus dem Wald gelaufen. Naja.
Auch nicht schlecht. Nee, und das hat lange gedauert, die also an uns zu gewöhnen. Das haben wir eigentlich mehr per Zufall gemacht, weil die hat sich immer, oder er, die bei unseren Pferden, das die unverdaute Kraftfutter aus den Pferdeäpfeln rausgepult. Dann haben wir gesagt, Mensch, komm, ist ja eklig, das legen wir mal so hin, ne? Wenn wir zur Pferdeweide gehen, Frühstück. Und dann, sagen wir mal, kommt man so maximal einen Meter ran, aber immerhin. Also, dass er aus der Hand frisst, das haben wir jetzt nicht hingekriegt, haben wir aber auch nicht forciert, sonst hätte man sich mit einem Stühlchen da hinsetzen können, stundenlang und immer ein Stückchen näher, man weiß ja, wie das geht. Das wollten wir auch gar nicht. Aber jetzt ist er auch ein halbes Jahr nicht da gewesen. Das haben wir immer wieder, dass auch die über die Sommermauser, ne, wenn die ja scheuer. Mal gucken, ob er jetzt wieder auftaucht. Ja. Irgendwann wird man vielleicht mal ein Habicht oder ein Uhu kriegen, ne? Mhm.
Also in dem Fall spielt sicher auch eine Rolle, dass von Krähenvögeln, wissen wir ja, Rabenvögel, die sind sehr intelligent. Und je intelligenter Tiere sind, umso flexibler sind sie eigentlich in ihrem Verhalten. Also man könnte ja Intelligenz fast so definieren, dass wenn man sehr adaptiv ist, sehr variabel in seinem Verhalten. Und das bedeutet, dass so ein Rabenvogel, ja, den kriegt man vielleicht schneller habituiert, man kriegt eigentlich einen Affen schneller habituiert als, keine Ahnung, als vielleicht bestimmte Antilopen.
Als ein Ameisenbär.
Oder ein Ameisenbär. Ja,
als Klaus.
Aber den Ameisenbär kann man...
Wie viele Jahre hat es gedauert, bis du festgestellt, dass es ein Mädchen?
Ja, ich glaube so 5 Jahre, dann hat er auf einmal sein Baby da rum. Ja,
aber
ja.
Bei Ameisenbären muss man sagen, Ameisenbären kriegen ja immer nichts mit. Also das heißt, sie sind nicht habituiert, aber es gibt überhaupt kein Wildtier, an das man so nah rankommt, also kein Säugetier, an das man so nah rankommen kann, weil sie sind, wie du ja immer sagst, sehr, sehr schreckhaft, aber sie kriegen halt nichts mit.
Sie haben nicht Schnecke mitbekommen. Groß, so.
Ja.
Sie sehen irgendwie nichts, sie hören nichts, sie riechen nichts, ich weiß auch nicht, wie die durchs Leben kommen.
Also die können ja dann schon rennen, aber wenn man sich eben, also die können auch gut riechen, das heißt, wenn sie einen riechen, dann rennen sie weg. Wenn man aber sich eben so setzt, dass der Wind seinen Geruch wegträgt und dann bleibt man still sitzen. Also ich habe da Situationen, da muss ich aus dem Weg gehen, weil der sonst in mich reingerannt wäre, kriegt er nicht mit.
Ich glaube, die sind so konzentriert auf das, was sie machen. Und wenn der halt jetzt denkt, okay, ich suche jetzt Ameisen, dann ist halt egal, dass da ein Mensch kommt oder steht. Also ich weiß,
da steht auf einmal ein Jaguar am Weg und dann
ja,
ist er
aber ja, die sind ja sehr verteidigungsbereit.
Was machen die denn?
Ja, die haben lange Krallen. Und können wahnsinnig schnell werden. Also das denkt man erst nicht, aber es gibt auf YouTube gibt so ein Kamerafallen-Video, wie ein Jaguar einen Ameisenbär nicht mal mehr angreift, aber dem zu nahe kommt. Und dann packt dieser Ameisenbär auf einmal solche Ninja-Moves aus. Also wirklich, die haben mir das danach nochmal in Zeitlupe gezeigt, weil man eigentlich gar nicht sieht, was abgeht. Und selbst in Zeitlupe kann man kaum erkennen, wie dieser Ameisenbär rumwirbelt und seine Krallen auspackt. Also das klappt dann schon. Plus, also eben Frauke hat gesagt, wenn der sich auf eine Sache konzentriert, wenn er dann denkt, er hätte was mitbekommen, dann hat er immer so den Moment, wo er so innehält und seine Schnauze hebt und dann hört und sieht er dann doch was. Also das heißt, wenn man sich an einen Ameisenbär ranpirschen möchte, was ja eine Situation ist, da muss man drauf vorbereitet sein in seinem Leben, dann sollte man in dem Moment, wo er eben so innehält, auch innehalten. Das ist wie so ein Kinderspiel quasi.
Also die ersten Ameisenbären, die ich gesehen hatte, als mir auch die Idee kam, dass man da die unbedingt mehr erforschen muss.
Also muss man vielleicht kurz erklären, wir kennen uns durch die Universität, weil Frauke irgendwann einen Aushang aufhing und eine Praktikantin oder einen Praktikanten suchte für ein Praktikum mit Ameisenbären. Und das war ich, so haben wir uns kennengelernt.
Und da weiß ich noch, ich war halt in Brasilien und dann hat da eine Kollege gemeint, hier hast du mal Lust, einen Ameisenbären zu sehen. Das konnte ich gar nicht fassen, weil ich ja in Westafrika gearbeitet habe, wo alle Tiere mega scheu sind. Und dann sind wir da hingefahren, und wir natürlich geflüstert und uns angeschlichen. Und je mehr, länger Zeit wir da verbracht haben, haben wir irgendwann kapiert, wir können ganz normal laufen, wir können uns ganz normal in Zimmerlautstärke unterhalten. Diese Tiere reagieren nicht darauf.
Kommt aber auf den Ameisenbären an.
Also, Klaus war anders.
Später hieß er Claudia, die war relativ entspannt, aber es gibt auch Scheuer. Gibt schon. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind sie dann schon.
Genau, ich glaube, Lydia will auch, dass so ein ganz schwierig zu beobachtendes Tier ist und auch sehr gefährlich, sehr, sehr schwierig zu beobachten. Genau, aber eigentlich auch ziemlich einfach zu beobachten.
Gibt es von euch eigentlich so ein paar Insider-Tipps? Also ich meine, die meisten Leute werden jetzt nicht ins Pantanal reisen und Ameisenbären beobachten können, außer sie buchen das natürlich, das geht ja schon, hast du ja gesagt, Lydia. Aber was gibt es so ein paar Tipps für zu Hause, wo man sagt, so funktioniert das schon mal ganz gut. Also abgesehen von der Stadt, klar, da kann man sich auch hinsetzen, irgendwo in einen Café, und auch Spatzen sind ja Natur und auch, ja, ich weiß nicht, ob ihr die verwilderten Tauben schon dazu zählen würdet, oder die Nymphensittiche und was da rumfliegt. Aber sagen wir mal, ich will mal in die Eifel, setze mich da hin und guck Tiere. Also geht das natürlich nicht. Ne?
Ich würde immer vorschlagen, wenn wir beim Thema Wald natürlich auch sind, nutzt doch den hormonellen Status von Wildtieren. Und da ist natürlich die Hirschbrunft perfekt, weil dann passen die ja wiederum gar nicht so richtig auf. Und ich muss sagen, ich habe ja gleich mit so einem tropischen, besonderen Walderlebnis angefangen. Aber das ist ein einheimisches, super beeindruckendes Erlebnis, wenn ich denke, wie das bei der Hirschbrunft ist. Also im Taunus war ich da ein paar Mal und das ist mega beeindruckend. Überhaupt, dass es ja eigentlich so große Tiere in einem so eng besiedelten Land wie Deutschland noch gibt. Und dann eben sind die ja in einem hormonellen und Zustand, wo sie eben nicht so besonders aufpassen. Man findet sie leicht, weil sie ordentlich röhren. Mhm. Sie rennen nicht weg, weil sie auch irgendwie andere Sorgen gerade haben. Und das macht, gibt ja nicht flächendeckend Rothirsche, aber wenn man weiß, wo es welche gibt und wenn man dann vielleicht so ein bisschen rausfinden kann, wo da so ein Brunftplatz ist, oder dann würde ich sagen.
Ja, ja, da muss ich aber noch eine große Warnung aussprechen. Oh. Also diese Brunftplätze, die sind ja, die werden ja sehr, sehr lange benutzt, über viele Jahre, Jahrzehnte oder sogar noch länger. Und es gibt ja noch andere, die dann in hormonelle Wallung geraten. Ne? Also die hatten wir ja gerade schon mal, die Sorte, nämlich Jägerin und Jäger.
Ja,
ja, aber es ist tatsächlich so. Ne? Das ist ja die Hauptabschusszeit. Mhm. Deswegen schaut man ja, dass man möglichst diese, das nennt sich ja Kahlwild, ne? Ist auch interessant. Ne? Also die Weibchen heißen Kahlwild, weil die halt keine Knochen auf dem Kopf haben und man das so schlecht an die Wand schrauben kann. Und dann schaut man, dass man diese Kahlwildrudel bei sich hält, damit dann halt die großen Hirsche dazukommen und sagen, das ist meins. Ne? Mhm. Und die will man dann ja schießen da. Mhm. Also es ist jetzt so halb im Spaß, halb im Ernst gemeint, aber das ist Jagdhochbetrieb tatsächlich. Mhm. Ne? Und wenn man wirklich weiß, dass da doch einige Leute dabei sind, die sich nicht unter Kontrolle haben, Zeitungsding, das war ja nur so ein Beispiel. Das ist natürlich jetzt nicht die Regel, dass alle Leute auf irgendwas schießen, was da rumläuft. Die meisten benehmen sich schon vernünftig, aber eben nicht alle.
Ne? Das stimmt. Ja. Aber dann muss man ja auch wieder Risikoabschätzung machen. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Rehbock angefallen zu werden, von einem Luchs, von einem Wolf oder auch von einem deutschen Jäger erschossen zu werden, geht ja gegen null im Vergleich von der Gefahr, die dabei besteht, wenn man über die Straße geht und vom Auto überfahren wird.
Das also, stimmt. Ja, ja, oder von einem Ameisenbär, genau, der seine Ninja-Waffen rauszieht. Genau.
Also ich würde trotzdem den Aufenthalt im Wald empfehlen.
Nein, du hast nicht vollkommen recht.
Ich wollte auch noch so zu diesem, wo du meinst, Tiere zu beobachten, was ich finde, was wahnsinnig hilft, um tolle Tiersichtungen zu haben. Also meine Freunde, bei denen ist immer der Klassiker, dass man mit mir ständig Tiersichtungen hat. Das ist aber, ich glaube nicht, weil ich der Riesentiermagnet Disney-Prinzessin mäßig bin, sondern weil ich einfach die Aufmerksamkeit habe, einfach antrainiert habe, weil das für meinen Beruf wichtig ist. Und da muss man einfach, glaube ich, schon alleine wieder lernen zu hören, weil man hört viele Tiere, also Eichhörnchen hört man oben rascheln oder keckern oder viele Leute, wenn sie wandern, gehen sie lautstark durch den Wald und natürlich hat man dann keine Tiersichtung. Wenn man etwas ruhiger durch den Wald geht und eben auch selbst seine Aufmerksamkeit auf den Wald legt und nicht auf sich, seine Unterhaltungen oder so, dann hat man eben auch Tiersichtungen.
Ja, also ich kann das bestätigen. Wir hatten jetzt neulich eine Gruppe da und da ging es um Mäusebussard. Also da hatte jemand was erzählt, deswegen habe ich da nicht reingegrätscht. Und es kam aus der Gruppe von allen, wir haben noch nie einen Mäusebussard gesehen. Also die haben das unter sich gemacht. Verrückt. Ich habe das nur so ein bisschen dokumentiert. Und der rief und flog auch 20 Meter über uns im Wald. Ne? Und ich dachte, okay, das ist sowas. Ne? Und man sagt, man muss das dann wissen. Also gar kein Vorwurf an die Gruppe. Aber der Punkt ist tatsächlich, ne, ich glaube, gerade im Wald muss man einfach viel, viel mehr hören.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, gibt es so wie für Vogelstimmen auch eine App für Säugetiere?
Glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das bald kommt, weil also es gibt ja diese sehr große Datensammlung Xenocanto, wo man eben Vogelstimmen finden kann und mittlerweile eben dann auch Säugetiere. Mhm. Also das kommt so langsam. Für viele gibt es noch nichts, aber trotzdem so für Jaguar oder so findet man schon Sachen. Und da kann ich mir vorstellen, dass irgendwann wie bei der Merlin-App oder so, dann eben, was ja wirklich toll ist, finde ich, also was so leicht zu bedienen ist, also das habe ich wirklich den Leuten da schon in Brasiliens Hinterland, die sagen, oh, ich mag die Vögel so gerne, aber ich weiß dann immer nicht, was ruft, habe ich denen das installiert und die sind jetzt, die sitzen immer schön in ihrem Schaukelstuhl jetzt so vorne dran und hören, welche Vögel da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das demnächst auch bei Säugetieren kommt, wobei es natürlich viele Säugetiere gibt, die bei diesem, das nennt man ja auch akustisches Monitoring, also kann man ja irgendwie auch raushängen und hören, welche Tiere sind da, die da unten durchfallen, weil sie eben zum Beispiel keine soziale Tiere sind, weil sie sehr wenig Geräusche machen und deswegen dann nicht weiter auffallen.
Was sind so besonders leise Tiere? Also das ist ja so leiseste Laute, also gut, vielleicht, dass man mal guckt, also wer schreit und wer ist still unterwegs?
Ja, gute Frage.
In Deutschland weißt du das wahrscheinlich noch besser als wir Tropenökologinnen. Wildschweine machen ja meistens relativ durchgehend irgendwelche
Laute. Ja, so ein bisschen diese Grunzerei, die können natürlich auch sehr laut quieken. Ja. Was immer besonders unangenehm ist, ist, wenn man Zähne klappern hört. Ne?
Ja.
Dann wird es halt ein ganz kleines Abstand.
Das ist ehrlich gesagt bei jedem großen Tier unangenehm. Auch bei Löwen, wenn man Zähne klappern hört, ist man schon ganz schön nah dran.
Mit den Zähnen?
Also könnte ich mal denken, aber so
Gesicht.
Das ist, wenn die auf Knochen kommen beim Kauen.
Genau, genau. Also, dann ist es schon sehr spät.
Es gibt natürlich Tiere, die sehr, also wenn ich jetzt an Afrika denke, also irgendwelche kleinen Ducker oder so, die natürlich in der Regel die Klappe halten. Sehr viele Tiere kommunizieren ja eben in erster Linie.
Da kommt der Name auch her. Nein, das war jetzt zu
schön. Genau. Naja, doch, da kommt ja schon so ein bisschen her. Buschschlüpfer-Typ. Und genau, also die sind eher leise. Dann gibt es halt, ja, und interessanterweise ja, Tiere verändern das ja auch in Abhängigkeit wieder mal von dem Druck, der von Menschen kommt. Also bei Schimpansen weiß man, die eigentlich ein mega, also mega, wie nennt man das,
laut
vokalisierende Tiere sind. Da, wo Schimpansen gejagt werden, werden sie super, super, super leise. Und das erklärt zum Beispiel tatsächlich, warum wir in vielen Regionen, wo es Menschen gibt, noch Schimpansen haben, aber zum Beispiel keine Löwen mehr. Weil Löwen können echt nicht die Klappe halten. Also egal, wie viel gejagt wird, Löwen brüllen. Die sind einfach nicht, also die können nicht die Klappe halten. Und Schimpansen können das. Also es gibt, und Freunde von mir haben eben auch in so einem Schimpansenprojekt gearbeitet mit habituierten Schimpansen. Und die haben gesehen, wenn die Schimpansen zum Beispiel in der Nähe von einem Dorf sind und dann so ein Feld oder so überqueren, haben die teilweise eine Stunde am Feldrand gesessen, bis sie ganz sicher waren, dass da kein Mensch ist. Und dann sind sie erst rübergegangen. Und da sind sie super. Super leise.
Und du hast ja auch erzählt, du hast ja 10 Jahre eine Forschungsstation an der Elfenbeinküste im Komoe-Nationalpark geleitet und da hast du doch nie einen Schimpansen gesehen und hinterher habt ihr festgestellt, dass aber welche da sind.
Ja, ja, genau. Also ich habe in 10 Jahren 2-mal Schimpansen, glaube ich, gesehen. Einmal, als es super geregnet hat und ich mit dem Geländewagen gefahren bin und da hat er das offensichtlich nicht gehört, dass da das Auto kommt, weil es so einen Wolkenbruch gab und dann einmal so auf der anderen Flussseite in so einem hohen Baum, der gefruchtet hat, wo die dann eben ein paar Tage sich aufgehalten haben, weil da was super Leckeres zu fressen war. Und später hatten wir, also als ich da gearbeitet habe, hatten wir eben noch keine Kamerafallen, später dann schon und hat man festgestellt, der Wald ist voll mit Schimpansen. Die sagen einfach nur nichts.
Und das ist schon krass. Ich war jetzt gerade vor ein paar Monaten im Kibale-Nationalpark in Uganda, wo eben Schimpansen unterwegs sind und nicht gejagt werden. Und das ist ein Höllenlärm. Also das kann man sich kaum vorstellen, dass diese Tiere eben es auch schaffen, still zu sein, weil die brüllen sich die Seele aus dem Leib.
Ja, und sie machen ja auch, sie hauen ja auf diese Brettwurzeln, dieses Trommeln. Und das lassen sie alles bleiben, wenn es eben einen großen Jagddruck
gibt. Also ich habe auch gehört, dass das bei einigen Populationen von Wildtieren, ich meine gerade in afrikanischen Savannen, der mittlerweile mehr Angst entsteht bei menschlichen Geräuschen als bei Löwenbrüllen
das
zum Beispiel.
Das musst du in unserem Podcast gehört haben. Wir haben mal so eine Studie besprochen, da hat man tatsächlich an Wasserlöchern in Afrika verschiedene Aufnahmen abgespielt. Also Löwengebrüll, Leoparden, alle möglichen Tiere und 2 Menschen, die sich unterhalten haben. Und den schrecklichsten Effekt, die größte Fluchtreaktion hat man damit ausgelöst, dass man einfach, also da wurde nicht geschossen oder so, 2 Menschen unterhalten sich und das hat die Tiere in Panik versetzt. Und dann, da ist, wenn wir nochmal an diese Landscape of Fear denken, es gibt ja nur noch sehr, sehr wenig Bereiche auf der Welt, wo Tiere keine Zivilisationsgeräusche hören, wo es keine Menschen gibt und kein künstliches Licht und keine Flugzeuge und was weiß ich. Und dann, wenn man sich das vorstellt, dann leben die meisten Tiere eben wahrscheinlich den ganzen Tag in ziemlicher Angst.
Ja, das ist ja was viele Leute, die, also ich selber esse ja kein Fleisch, aber die Fleisch essen, denken, aber so Reh- oder Hirschfleisch, die Tiere haben doch ein tolles Leben in Freiheit gehabt, wo ich immer sage, nee, die haben wahrscheinlich mehr Angst als die Schweine in der Massentierhaltung. Ich bin nicht für Massentierhaltung, die haben natürlich auch Angst, und zwar einmal, wenn sie transportiert werden, und Reh und Hirsche, die haben ständig Angst, weil da ständig irgendwelche Leute rumlatschen. Bei 200, wie viel haben wir aktuell? Knapp 240 Einwohner pro Quadratkilometer. Das entkommt man dem ja nicht. Also die Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist halt, das kennt man ja auch von Raubtieren, wenn die einordnen können, also so differenzieren können die mittlerweile, sind das jagende Menschen oder sind das irgendwelche Spaziergänger? Deswegen empfehlen wir immer für Familien mit Kindern, seid ruhig laut. Also das wäre jetzt das Gegenteil von dem Wasserloch, was erzählt hast, was ihr da abgespielt, was ihr da besprochen habt, die Studie. Ne, da würden wahrscheinlich Tiere um dieses Wasserloch sofort Reißaus ausnehmen. Hier bei uns ist es so, dass man eher Tiere dann beobachten kann. Also wenn zum Beispiel, ganz typischer Fall, diese großen Holzeinemaschinen, die ich natürlich überhaupt nicht mag, aber die da durch die Gegend brummen, die Waldarbeiter mit ihren Motorsägen und so weiter, die haben die meisten Wildbeobachtungen.
Ja, ja, ne? Das stimmt, weil die Tiere genau. Also habe ich auch schon gehört, dass zum Beispiel Mountainbike-Fahrer oder Leute eben so normale Spaziergänge, dass Rehwild da viel entspannter ist und dann liegen bleibt, während wenn halt welche anfangen mit Tarnklamotten rumzuschleichen, dann da ist
ganz schlecht. Oder Leute, die Pilze suchen, auch ganz schlecht, weil die verhalten sich ja ähnlich. Da knackt mal was, da hustet mal jemand ein bisschen. Also das hört sich so ähnlich an wie Menschen, die auf der Jagd sind und versuchen leise zu sein. Also die machen Stress. Also Leute, die Pilze suchen, machen Stress. Leute, die da mit Kindern unterwegs sind, wo die Eltern immer sagen, psst, schön leise sein, die sagen immer nie. Also die müssen jetzt ja nicht schreien, dann entspannt man sich ja selber nicht.
Und man hört nichts.
Aber man kann sich unterhalten und alles, das ist für die Tiere viel, viel stressfreier. In Deutschland, am afrikanischen Wasserloch dann eben
nicht. Ja, aber in Afrika ist auch tatsächlich, die Tiere können natürlich also sehr, sehr gut unterscheiden. Also bei uns war das zum Beispiel in Westafrika, in dem Nationalpark, in dem ich gearbeitet habe, da haben ja einheimische Menschen gejagt und Weiße halt nicht. Und das ist ein bisschen krass, aber tatsächlich, wenn ich als Weiße da langgelaufen bin, sind die Antilopen stehen geblieben, wenn unser Angestellter hinter mir hergegangen ist, sind sie weggerannt. Also die Jagd war nur zu Fuß. Das heißt, die Tiere hatten keine Angst vor Autos. Mit dem Auto konnte man an den Tieren auch 5 Meter neben denen stehen bleiben und sich die in Ruhe angucken. Aber wehe, eben vor allem ein afrikanischer Mensch, einer ist ausgestiegen, dann war da Panik angesagt.
Und was ich auch krass finde zu diesem Thema, also wir haben jetzt eben so Raubtiere, Landscape of Fear, aber auch die Raubtiere haben ja darunter zu leiden, dass bei uns im Wald so viel los ist. Also ich war kürzlich, ich arbeite auch für die Sendung mit der Maus, war ich beim Wildkatzenprojekt im Nationalpark Eifel unterwegs. Und da hat die Forscherin eben auch erzählt, dass die Wildkatzen sich auf der deutschen Seite nicht reproduzieren, sondern nur auf der belgischen Seite, weil die Belgier nicht so gerne in den Wald gehen und die Deutschen halt doch. Und die Deutschen gehen gerne wandern und viel Mountainbikes und so. Und das
schafft. Da können wir aber schöne Anekdoten aus der Eifel erzählen. Und zwar, wir haben bei uns regelmäßig, ich habe auch eine Wildkamera bei uns am Gartenzaun, also außen. Und gerade jetzt, gestern wieder Wildkatze drauf. Und also die Eifel war ja da eins der letzten intakten Vorkommen, auch vor 30 Jahren. Das hat man 400 Tiere geschätzt oder so. Ist genetisch wohl auch die reinste Population. Ne? Und auf jeden Fall eine Anekdote. Es war letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Da bin ich mit meiner Frau von Bad Münstereifel wieder nach Hause gefahren. Wir fahren immer langsam durch den Wald. Also nicht schneller als 60. Dann hat man auch keine Wildunfälle. Ne? Wildunfälle sind ja nicht gottgegeben. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Ne? Und wir kommen um eine Kurve. Liegt eine Wildkatze da und säugt 2 Junge.
Oh nein!
Auf der Straße, in der Kurve. Ne? Es war noch so ein bisschen warm. Warmer Oktobertag. Das gibt's
aber
doch überhaupt nicht.
Wir wollen ja eigentlich immer Beratung machen für Tiere, wie man Aussterben verhindert. Diese Wildkatze sollte vielleicht kurz dann bei uns an unserer Infobude vorbeikommen. Da hätten wir, also weil sich auf die Straße legen mit seinen Kindern, das ist vielleicht doch nicht so eine gute
Idee. Das war nicht so. Ich dachte, wenn da jetzt jemand wirklich ordentlich um die Ecke gefahren wäre, der hätte direkt 3 erwischt. Ne? Also,
und was habt ihr gemacht? Habt ihr die liegen dann einfach?
Ja, die ist da aufgeschnitten. Das war halt, ich weiß nicht, 11, 12 Uhr abends. Ja. Ne? Da ist bei uns, muss man dazu sagen, nicht so viel Verkehr. Insofern stimmt das mit dem Nationalpark Eifel und mit Belgien, was ihr erzählt, natürlich schon. Ne? Die mögen es gerne ruhig. Die sind nicht unbedingt, zumindest bei uns nicht unbedingt, auf Wildnis angewiesen, aber auf Ruhe. Ja. Ne? Und, und bei uns ist es sehr ruhig, es ist sehr dünn besiedelt. Um 11, 12 Uhr abends fährt da fast keiner mehr Auto. Und wenn die Straße noch ein bisschen warm ist, ne, und alles ist ganz nett, dann kann man sich auch mal hinlegen da beim Überqueren und gerade nochmal die Jungen säugen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, schon außergewöhnlich. Das würde ich jetzt nicht auf ganz Deutschland übertragen.
Nee, ganz sicher nicht. Und dieses Nutzen, das ist ja tatsächlich wieder verrückt. Also nicht nur bei uns, sondern auch in den Tropen, dass Tiere es ja eigentlich auch gerne bequem haben. Also wenn es irgendwelche Wege gibt oder gar Forststraßen oder Pisten, nichts schöner für die Tiere, als da drauf rumzulaufen.
Definitiv. Ja. Also es ist so ein bisschen so zweiseitig, weil wenn ich durch den Wald muss, da im Pantanal, wo der Wald eben schön zugewuchert ist und nochmal eine andere Sache als unser Wald hier in Deutschland, dann bin ich immer dankbar, wenn vorher eine Schweineherde da durchgelaufen ist, weil nicht umsonst heißen Trampelpfade auf Englisch Pig Run, weil die machen nämlich super Trampelpfade durch den Wald und die nutze dann eben nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Tiere. Das weiß man, wenn man Wildkameras aufhängt. Also wenn man gerne viele Tiere drauf haben will, dann sollte man sie auf jeden Fall an irgendeinem guten Pfad, wo man schön gemütlich lang spazieren kann.
Genau, und wenn man aufrecht gehen muss, dann möchte, dann kann ich natürlich in Afrika empfehlen, immer schön auf Elefantenpfaden. Weil da hat man ja dann noch die schöne, also zumindest wenn man so groß ist wie ich, hat man da die perfekte Laufhöhe.
Also, also wissen, Frauke ist etwas kleiner als ich. Genau. Das sind jetzt nicht.
Also der, genau, also afrikanischer Waldelefant. Der ist ja nicht so, also nicht so groß, aber ja, ich bin so 1,60, kann ich schön da in aller Ruhe.
Bin ich 1,98, ja, passt
nee,
so, das auch noch?
Ja, nee, doof. Nee, dann, also nicht, du musstest, okay. Dann bräuchtest dann eher so einen Savannenelefant. Eine, wo wir jetzt bei Waldelefanten, eine Sache will ich unbedingt mit euch teilen, ja. Wo ich jetzt hier geschickt die Überleitung gemacht habe zum Waldelefant. Und zwar gibt es eine, also auf den herrscht ja leider auch ein sehr, sehr großer illegaler Jagddruck. Also die Bestände haben in den letzten Jahrzehnten um ungefähr 60% abgenommen. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht für den Wald. Man weiß, dass Elefanten die Kohlenstoffbindung steigern von Wäldern, weil sie den Unterwuchs häufig lieber fressen oder schnell wachsende Bäume gerne annagen und dafür wieder Platz für neue machen. Aber ganz neu hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Mahagoni abhängig ist, davon von Elefanten gefressen zu werden und mit dem Kot ausgeschieden zu werden. Und zwar nicht, wie man ursprünglich dachte, weil dann der Samen da schon gleich seinen Komposthaufen mitgeliefert bekommt, sondern weil eben die meisten Tiere, du hast vorhin von deiner Krähe gesprochen, die dem Pferdeapfel da immer schön die Samen gesucht hat, aber die meisten Tiere finden es scheinbar blöd oder zumindest nicht so attraktiv. Und die konnten also feststellen, dass die Samen von dem Mahagonibaum in dem Elefantenkot so sehr gut geschützt sind und deshalb in der Regel keimen, während die irgendwo offen rumliegen, in der Regel gefressen werden. Mhm. Und diese gibt also einen Zusammenhang zwischen Elefantendichte und der Rekrutierung von Mahagoni. Und Mahagoni, sehr langsam wachsende Baumart,
Es gibt ja auch einen, der Wohllebensmahagoni heißt.
Siehste? Und bindet.
Ich wusste nur nicht, vielleicht ist er auch auf Elefanten angewiesen. Gut zu wissen.
Ja, genau. Und bindet dann, also diese langsam wachsenden Bäume, die sind das ja, also ich hatte ja ganz am Anfang den Paranussbaum angesprochen. Ja. Also wenn ein Baum halt so uralt wird, so ein riesen Exemplar am Ende ist, das sind halt die langfristig natürlich viel Kohlenstoff binden.
Wie kommt es, dass ein Wohllebensmahagoni
gibt? Aber wirklich?
Das sind Biologen von der Uni Koblenz gewesen, die eine neu entdeckte Baum in Ruanda nach mir benannt haben. Und so sind wir auch mal dahin gekommen. Ja. Also übrigens ein sehr großer Baum, den hat man nicht übersehen, sondern man hat ihn mit den Blättern, also wenn ich das richtig verstanden habe, Blättern, Blüten und Früchten beschrieben, der kleineren Sorte, die aber noch nicht entdeckt war.
Aha.
Und das war wahrscheinlich schon über 100 Jahre, also wenn ich das richtig verstanden habe, und hat dann gesehen, ach, die große ist ja noch gar nicht beschrieben. Tja. So ist das gekommen.
Sehr gut. Und das wenig Menschen haben ja Glück, dass ein richtig großer, eine große Art nach ihnen benannt wird. Also wir entdecken ja dauernd neue, was weiß ich, irgendwelche Springschwänze oder Fadenwürmer. Aber es ist ja eigentlich schöner, wenn Mahagoni nach einem benannt wird.
Trump hat, glaube ich, auch eine Fliege, ne? Irgendwie so Trumpi oder wie heißt, ne? Die komische, sieht aus wie so eine blonde Perücke, ne?
Ja, gut, Fliege, also, gut beobachtet. Aber wenn man jetzt so bei Tieren als Gärtner im Wald als Thema ist, da hast du sicherlich auch viel Erfahrung, oder? Was Tiere für einen Einfluss auf Wälder haben können.
Ja, also sagen wir mal so, bei unseren heimischen Waldökosystemen ist es so, dass Bäume das gar nicht wollen, dass Pflanzenfresser einen allzu großen Einfluss haben. Und natürlich gibt es Rückkopplungseffekte, ne? Also das heißt, Eichel her, frisst die Eicheln, die haben auch die Form ja entsprechend angepasst, damit er die abschlucken kann. Aber eigentlich so wie Bäume sich verhalten, wollen die grundsätzlich zum Beispiel keine Pflanzenfresser im Wald haben. Ne? Deswegen machen sie ja dunkel am Boden. Das klingt ja auch logisch, macht ja Sinn. Ne?
Also die Bäume, ihr beim Tierisch-Podcast haben wir aber ein kritisches Wort mit denen zu reden, wenn die keine Tiere haben.
Da gibt es so eine Studie von der Uni Mainz, die hat das schön belegt, dass Bäume es waren, die nach den Eiszeiten die großen Pflanzenfresser hier ausgerottet haben und nicht der jagende Mensch. Das ist ja immer die Kontroverse. Ne? Ja. Würde es ohne jagende Menschen nicht doch eher eine Savanne in Deutschland geben? Nein. Also das ist gut belegt, zumindest für die Eifel. In den Eifelmahnen hat man das festgestellt. Und durch verschiedene Untersuchungen. Und man sieht es auch draußen. Überall da, wo Bäume das selber regeln, kommt der Nachwuchs hoch und gibt es praktisch keinen Fraß von Pflanzenfressern, also von Rehen, Hirschen und so weiter. Ne? Und wir haben in Deutschland eigentlich eine riesen Überpopulation durch Forstwirtschaft, nicht durch die Landwirtschaft. Ne? Aber die Landwirtschaft, da ist ja im Winter nicht viel zu holen. Ne? Mhm. Es sind tatsächlich forstwirtschaftliche Flächen, wo Wälder sehr stark aufgelichtet sind. Ne? Und das sind bei uns, in anderen Teilen der Welt gibt es das zuhauf. Ne? Nicht nur in Afrika, in Südamerika, auch in Nordamerika, in der Tundra, in der Taiga. Also Wälder, wo es viel Bodenbewuchs gibt, bei uns von Natur aus nicht.
Ja.
Bei uns wäre das ganz untypisch. Und das macht aber Forstwirtschaft. Und dadurch gehen die teilweise um den Faktor 40 hoch. Mhm. Also 40 mal mehr große Säugetiere als von Natur aus. Und die fressen natürlich ziemlich viele kleine Baumsämlinge weg. Und damit legitimiert Jagd die Existenzgrundlage. Mhm. Ne? Dass man sagt, wir müssen so viel schießen, sonst wachsen die kleinen Bäumchen nicht nach. Und tatsächlich müsste man eigentlich sagen, macht die Wälder nicht so licht.
Ja, ja.
Das ist das, wo wir uns einsetzen.
Und weißt du, ob man das schon sehen kann in Nationalparken, wo eben nicht mehr gejagt wird, wo aber der Wald eben Wald sein gelassen wird, aber also wird wo ja er machen kann, gejagt. Was er will?
Wird ja eigentlich immer gejagt.
Also, ja, es gibt, also es ist unterschiedlich. Wir haben uns das mal mit dem Team der Waldakademie angeschaut in verschiedenen Nationalparks. Also teilweise wird gejagt, das ist aber auf Forderung der Bauernverbände ne, im Umfeld. Aber es gibt durchaus größere Bereiche, auch in Nationalparks, wie zum Beispiel Hainich, wo nicht gejagt wird. Ne? Aber wir sehen das selbst in dem Urwaldprojekt der Waldakademie, das sind Flächen, da sieht man das wirklich auf 5 Meter. Auf der einen Seite vom Weg alles runtergefressen, auf der anderen nicht. Also sobald die Bäume selber dunkel machen können, wird das so nährstoffarm, auch die kleinen Bäumchen, die nachwachsen, die wachsen so langsam, die kriegen so kleine Knospen, die würden beim Fressen verhungern, die Pflanzenfresser. Okay. Und dann hören die sofort auf damit. Ne?
Also, ja, genau. Das haben wir natürlich in den wir haben ja eigentlich 2 riesige Ökosysteme, wo mehr Nährstoffe im stehenden Wald sind als im Boden. Und das ist eben Amazonasbecken und Kongobecken. Und da ist es, also natürlich haben wir da ja auch viel geringere Wildtierdichten, als viele Leute denken.
Ja, ja.
Also die Leute denken ja, man geht in Regenwald, dann, also wenn man jetzt im Amazonas ist, da sieht man erstmal so Jaguare, Tapire, Brüllaffen, man weiß gar nicht, wohin treten. Und in Afrika auch denken die Leute, ja, dann sind da Gorillas, Schimpansen, Okapis, Elefanten. Und ich habe ich habe lange Zeit auch in afrikanischen Waldökosystemen gearbeitet. Da ist man eigentlich immer, also wenn man nicht die habituierten Schimpansen hat oder so, ist man eigentlich, fühlt man sich ziemlich alleine.
Aber das ist ja schon interessant, dass sich dann einfach so die Tiergemeinschaften auch ändern. Das heißt ja dann nicht, dass es in diesen Gebieten eine geringere Artenvielfalt gibt, sondern die Artenvielfalt ist halt eine komplett andere. Man hat Totholz, in denen eben Totholzkäfer, Eremiten leben und so weiter. Das ist schon interessant, dass sich das die ganze Gemeinschaft sozusagen verschiebt. Ne?
Ja, genau. Also es ist und man guckt natürlich, haben wir heute auch gemacht, in der Podcast-Folge auf die großen Tiere, also zu den kleinen, das werden wir heute nicht mehr schaffen, die alle anzugucken, aber da verschiebt sich ja auch ganz viel und das hat man halt nicht auf dem Schirm, ne? Wenn man da selber eingreift. Deswegen gibt es ja nur ein Plädoyer und das vertretet ihr ja auch, dass man große Lebensräume so weit wie möglich in Ruhe lässt. Es muss ja nicht alles sein, aber über alles reden wir schon gar nicht, schon lange nicht mehr. Wir haben ja das meiste, was gut brauchbar für Menschen ist, uns ja sowieso schon unter den Nagel gerissen. Und es geht ja wirklich nur noch um, in Deutschland geht es um Reste, in Brasilien und Afrika sicher noch um größere Gebiete, ne? Aber die schrumpfen ja. Das, also was ich gerne wir machen ja heute eine Gemeinschaftsfolge, für meine Folge gerne zum Abschluss hätte, ist, was gibt es denn an positiven Nachrichten aus eurem Forschungsgebiet?
Also ich habe eine ganz positive Nachricht noch mitgebracht, und zwar Samenausbreitung durch Tiere in Afrika durch den Palmflughund. Das ist der größte Flughund, den es gibt. Die Tiere sind schon, also erstens sehen die sehr niedlich aus. Flughunde sehen ja viel niedlicher aus als die meisten Fledermäuse.
Oh.
Na, muss ich schon sagen. Naja, sie haben halt eben diese schöne Hundeschnauze, sie haben diese großen Augen,
ja,
also die erfüllen
cool
halt, die sehen halt niedlich aus. Und es gibt von diesem Palmflughund große Kolonien, interessanterweise in Großstädten, also in Accra in Ghana und in Abidjan in der Côte d'Ivoire. Die irgendwie haben die es gerne laut, auch in freier Wildbahn sind die interessanterweise ihre Kolonien immer da, wo Wasserfälle zum Beispiel sind. Also je lauter, desto besser.
Die schreien gerne oder was?
Ja,
schreien die gerne?
Die sind einfach gerne miteinander zusammen und dann jeder, genau, also dann, man denkt, die schlafen tagsüber, aber wenn man die Kolonie, in die Kolonie reinguckt, jeder schubst jeden, dauernd wird da rumpalavert, dass einer so rücken soll und was weiß ich. Und diese Tiere, die sind die besten Waldpflanzer, die man sich vorstellen kann. Also ich weiß nicht, ob du da meiner Meinung bist, aber ich würde immer sagen, Menschen können kein Wald pflanzen, man kann Bäume pflanzen.
100% deiner
aber
Meinung, ja.
Genau, ein Wald ist halt mehr als die Summe aller Bäume, bekanntermaßen. Ja. Und diese Palmflughunde, die sind die super Samenausbreiter. Die fliegen in einer Nacht bis zu 100 Kilometer. Hm. Also die kleinen Samen, da schlucken sie die Früchte runter und dann verlieren sie eben ihren Kot. Es kann tagelang dauern, bis sie ihren Kot verloren haben. Deswegen forsten sie tatsächlich und sie überfliegen fliegen, weil sie eben große Tiere sind, auch kahlgeschlagene Flächen. Das ist ja häufig das Problem, dass es keine natürliche Wiederbewaldung in den Tropen gibt, weil kein Tier, also der fruchtbare Boden ist mehr oder weniger weg und kein Tier hat Lust, da Samen einzutragen. Und die machen das und forsten also pro Nacht eigentlich hektarweise Wald auf, wenn man das ausrechnet. Also das sind, ich glaube, also bei dieser einen Kolonie in Ghana, wo man das untersucht hat, da sind 150.000 Flughunde und pro Nacht setzen, also pflanzen die in Anführungszeichen 350.000 Bäume. Und das sind natürlich relativ große Flächen. Ja. Und das finde ich eine positive Nachricht. Eine positive Nachricht, die auch Politiker erfahren sollten, denn diese Entwaldung, die hat ja ökonomische, sehr nachteilige Effekte für Ghana. Und wenn man das jetzt wenn Menschen das aufforsten wollten, dann würde das im Jahr mehrere hunderttausend Euro kosten. Und die Flughunde machen das alles schön kostenlos. Und das finde ich irgendwie, also finde ich eine positive Nachricht. Ich kann Flughunde eh gut leiden und ich finde, die sollen mal weitermachen.
Genau. Quasi der Eichelherr Ghanas, sozusagen.
Ja, genau, der Eichelherr hat ja auch mehrere 200 Milliarden irgendwie Dollar Ökosystemleistungen liefert.
Unbezahlbar, ja. Und du hast aber auch noch ein Beispiel.
Ich bin ja gerade aus Brasilien frisch zurückgekommen, von daher gehe ich jetzt auch nochmal in die Tropen. Eigentlich bist du ja eher in Deutschland unterwegs.
Aber tropische Wälder sind auch sehr schön, ja.
Genau, und, also sehr wichtig. Eben, wir wandern ja bei tierisch wandern wir ja schon auch in Deutschland rum, aber auch über die ganze Welt. Und ich bin jetzt ganz positiv und glücklich aus Brasilien dieses Jahr zurückgekommen, weil wir hatten letztes Jahr ein beschissenes Jahr, um es mal so zu sagen. Es war super trocken, das fünfte Jahr in Folge, kein Regen, also kaum Regen, riesige Buschbrände, alle Seen ausgetrocknet. Das Pantanal ist ein riesiges Feuchtgebiet im Westen von Brasilien, eigentlich so ein enges Mosaik mit Seen und Flüssen und so. Alles ausgetrocknet und man sah halt wirklich verzweifelte Tiere, auch Tapire, die eben auch ganz wichtig sind für Samenverbreitung und eine ganz wichtige Rolle in Ökosystemen spielen, die völlig verzweifelt nach Wasser gesucht haben. Dieses Jahr hat es geregnet. Das ist jetzt für den Moment eine sehr, sehr gute Nachricht und wir freuen uns jetzt einfach mal alle. Es ist natürlich so.
Endlich gutes Wetter, ja, es hat geregnet.
Ja, es ist, auf jeden Fall. In Brasilien, Brasilianer lieben Regen. Sobald es regnet, lachen alle und freuen sich. Also wirklich in ganz Brasilien können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Es ist natürlich generell so, dass diese Trockenzeiten, also diese trockenen Regenzeiten immer, immer häufiger sind. Und deswegen diese Dürren mehr reinfetzen, als sie das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gemacht haben. Das heißt, wenn es jetzt die nächste Regenzeit nicht gut ist, dann sieht es schon wieder schlecht aus. Aber wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand machen. Wir freuen
uns. Jetzt ist erstmal gut, genau.
Was ist denn deine gute Nachricht?
Meine gute Nachricht ist vielleicht eher eine Randerscheinung, vermeintlich. Und zwar, das ist ja das, was wir immer erzählen. Das hat übrigens schon Alexander von Humboldt erzählt, dass Wälder kühlen, dass Wälder für Regen sorgen. Und in Deutschland stand ja immer das Holz im Fokus. Holz, 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 also sehr, sehr stark forstwirtschaftlich geprägt. Dass jetzt zunehmend auch im amtlichen Sprachgebrauch der Kühl- und Wassereffekt der Wälder in den Fokus gerät. Ne? Und das bedeutet zwangsläufig, dass wir natürlichere Ökosysteme mit viel mehr Schutzstatus brauchen, weil nur die das erfüllen können. Ne? Also in Deutschland fällt der Grundwasserspiegel schon seit Jahrzehnten im Übrigen. Auch wenn immer wieder vom Auffüllen des Grundwassers die Rede ist, im Durchschnitt stimmt das nicht mehr. Ne? Und das ist unser wichtigstes Lebensmittel. Und so ganz langsam versteht man, das hätte man schon vor 200 Jahren verstehen können. Es wurde übrigens auch vor 200 Jahren schon verstanden von Spaniern in Venezuela, interessanterweise, die auf Alexander von Humboldt gehört haben. Da ging es mal austrocknende Landschaften. Ne? Aber es gibt ja auch eine gesellschaftliche Amnesie, auch im Wissenschaftsbereich oder auch oder nicht nur, aber auch dort. Aber das kommt jetzt wieder. Ne? Und das ist das Schöne, dass sich da gerade ein Fokus verschiebt. Wir sehen das draußen im Wald noch nicht. Und genau, Lydia, wie du das über den Pantanal, dieses Austrocknen erzählt hast, es könnte auch wieder alles ganz schlimm werden. Das kann es im deutschen Wald auch. Aber die Vorzeichen sehen immer besser aus. Und es gab eine internationale Umfrage, eine große Umfrage, ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Ich glaube, es sind über 150.000 Menschen global befragt worden, was sie von ihren Regierungen in Bezug auf Klimaschutz fordern. Und es im Durchschnitt waren es 80%, die mehr von ihrer eigenen Landesregierung fordern in Sachen Klimaschutz. Deutschland übrigens unterdurchschnittlich in der Befragung. Nur so viel zum Thema, was nützt es, wenn die Deutschen machen und alle anderen machen nicht mit. Das ist eine globale Stimmung, dass die Leute langsam unzufrieden werden mit ihren eigenen Regierungen. Also das finde ich sehr positiv. Ne? Also die Menschheit will, da fehlt noch ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen viele hier und da, aber die Vorzeichen sind schon mal deutlich besser als noch vor einigen Jahren, wo das doch viel, viel stärker in Richtung Konsum ging. Also so langsam wachen die Leute auf. Mhm. Und wir hoffen natürlich alle, ich hoffe, wir drei zumindest sind so optimistisch, dass wir sagen, das ist noch rechtzeitig.
Ja, genau. Ja. Also wir sind ja auch Optimisten. Wenn man keine Hoffnung hat, braucht man nicht anfangen. Wir haben Hoffnung und wir finden, das lohnt sich, das alles noch anzupacken.
Sehr cool. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich fand das super inspirierend. Schön. Und für mich, also was ich wirklich mitnehme, ist unter anderem, ihr habt natürlich ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt, aber dass in Brasilien Jagdverbot ist, das war mir völlig
aber
neu.
Aber auch in der Elfenbeinküste, wo ich gearbeitet habe, auch nur, dass es da halt leider nicht eingehalten wurde.
Ja gut, aber das ist ja
egal. Sozusagen gar nicht. Aber es gibt auch da, gab es ein komplettes Jagdverbot in den 10 Jahren, in denen ich da gearbeitet habe. Und ich glaube nicht, dass sich das verändert hat.
Ja. Cool. Das ist eine schöne Sache, die ich sehr, sehr gerne mitnehme, neben den ganzen anderen interessanten Dingen.
Okay, das war total schön, Peter. Vielen,
wunderbar.
Vielen Dank.
Ja. Auf in den Wald jetzt.
Ja,
tschüss. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Thank you.